So, meine Damen und Herren, also die Ritter von der letzten Minute sind heute auch nicht da. Vielleicht hat das tatsächlich mit dem Zug nicht geklappt. Wir stehen mittendrin bei dem Schritt. Es geht ja darum, um die Erfahrung Gottes. Und ich hatte beim letzten Mal schon begonnen, auch zu zitieren aus dem Brief des Ignatius an einen Jesuiten von heute. Heute habe ich das Buch mitgebracht, wo das erstmals erschienen ist. Das ist ein Buch gewesen, 78, Ignatius von Loyola, Text Karl Rahner, Paul Imhof und Bilder Helmut Nils Lohse. Das waren eben so, sind so Bildbände mit Texten, damals so als Reihe im Herder Verlag herausgekommen. Und dafür hat Karl Rahner diesen Text geschrieben, also ein Brief des Ignatius an einen Jesuiten von heute. Und das ist jetzt dann, wenn man das Originalbuch muss man ja nicht haben, das ist ja in mehreren Auflagen auch erschienen, sondern innerhalb der Schriften zur Theologie ist es dann im vorletzten Band, das ist der 15. Band, da ist es das letzte Stück, das da auch noch drin ist. Und das hatte ich ja beim letzten Mal schon zitiert, dass dann Pater Rahner auch auf eine Frage gesagt hat, ja, ihm ist hinterher schon klar geworden, dass das so etwas wie auch ein Testament von ihm sein kann für seinen Stoff. Und deswegen hat man das da auch in diesen vorletzten Band dann hineingenommen als letztes Stück. Ein Brief eines Ignatius an einen Jesuiten von heute. Und da geht es dann, wir hatten ja zunächst mal die Texte, dass Rahner von einer Erfahrung redet, die eigentlich eher keine Erfahrung ist, dass nämlich Gott schweigt, dass man ihn nicht sieht, dass nichts begegnet, sich da gar nichts meldet, dass man hilflos ist, dass man, das hat er ja als Beispiele für Erfahrung des Geistes genannt, dass man gehorcht, ohne dass man da irgendeine Belohnung oder so dafür kriegt, noch nicht mal ein eigenes Gespür oder Gefühl, dass das jetzt toll war. Oder dass man eben da sich lässt und nicht nochmal nachhakt oder bohrt oder so, aber niemand dankt einem das, bis hin, dass er schreibt, man hat das brennende Gefühl, sich selber kaputt zu machen, aber die Pflicht verlangt es einfach. Das war also dieser erste Schritt, ja. Und dann waren wir ja schon zum zweiten Schritt weitergekommen, dass man jetzt sagen muss, zugleich sind wir jetzt ja nicht allgemein im Religiösen, sondern wir sind im Christentum und da geht es nochmal darum, Jesus Christus zu begegnen, dass das dort mit hingehört. Und das war dann der Schritt, um diesen Weg eben zu Ignatius zu machen, dass das hier hingehört. Und soweit waren wir dann gekommen. Und da hatte ich schon aus dem Brief zitiert, dieser Gedanke, wo er schreibt, ich habe Gott erfahren, den Namenlosen und Unergründlichen, Schweigenden und doch Nahen, in der Dreifaltigkeit seiner Zuwendung zu mir. Gott selbst habe ich erfahren, nicht menschliche Worte über ihn. Wenn ihr von eurem, von einem untergründigen Atheismus gehetzten Skeptizismus über eine solche Behauptung hinaus zum Äußersten, und zwar nicht nur recht gescheiter redender Theologie, sondern auch in der Bitterkeit des Lebens kommen lasst, dann könnt ihr dieselbe Erfahrung machen. Dann tritt nämlich ein Ereignis ein, in dem bei allem biologischen Fortleben der Tod als radikale, sich nur durch sich selbst ausweisende Hoffnung oder als die absolute Verzweiflung erfahren wird und in diesem Augenblick Gott sich selber anbietet. Das ist sozusagen, ich lese diesen Schlusssatz nochmal vor, der sagt, dass also dann der Tod als radikale, sich nur durch sich selbst ausweisende Hoffnung oder als die absolute Verzweiflung erfahren wird und in diesem Augenblick Gott sich selber anbietet. Damit deutlich ist, weil viele haben so diesen Satz von ihm im Kopf, über den wir ja jetzt die ganze Zeit eigentlich immer geredet haben, dass der kommende Christ ein Mystiker sein muss, der etwas erfahren hat oder eben gar nicht ist, dass die Leute sich da eben eher so was Gefühliges oder Esoterisches vorstellen. Und das ist bei Rahner eben keineswegs, sondern das ist also der Satz, wo es hier darauf zuläuft, die er dem Ignatius eben in diesem Brief an einen Jesuiten von heute in den Mund legt. Und an dieser Erfahrung, meine ich, sind jetzt zwei Dinge wichtig. Und dann geht es jetzt einfach weiter im Stoff. Erstens ist dieser unbegreifliche Gott der Schöpfer der Welt. Und das sagt nochmal zweierlei. Einerseits die Nichtigkeit alles Geschöpflichen und darum die Todesgestalt dieser Erfahrung. Das ist ja das, was die Leute nicht wahrhaben wollen, dass wir wirklich aus nichts geschaffen sind. Die Nichtigkeit der Schöpfung, des Geschöpflichen, die Nichtigkeit des Geschöpflichen. Tillich hat das genannt den Schock des Nichtseins. Also man stellt fest, man war vorher nicht da, man hat in der Welt auch nirgendwo gefehlt, niemand hat auf uns gewartet, dass man sagt, das ist eine ökologische Nische, die muss durch mich ausgefüllt werden, war nicht der Fall, nicht? Ist überhaupt nichts. Und das ist so erschreckend eigentlich, eben dieser Schock des Nichts, dass in der Esoterik man natürlich meistens mit den Bildern anknüpft, nein, wir sind schon immer da gewesen und sind nur aus dem Himmel runtergefallen. Weil man das nicht akzeptieren kann, dass man vorher gar nicht da war. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir sind aus Gott ausgeflossen, das wäre Plotin mit der Emanation. Man sagt, wir sind nicht ganz und gar geschaffen, sondern wir haben einen ungeschaffenen Kern in uns, wir haben einen Funken Gottes in sich, wo ich den Leuten immer sage, Gott besteht nicht aus Funken, da ist erstmal nichts zu wollen. Nicht? Wenigstens das habe ich da, nein. Oder ich bin eben von Ewigkeit her schon in dem Material da, das nach den Griechen ja ungeschaffen ist, weil die von Schöpfung aus nichts ja nichts wussten, sondern das ist immer schon da gewesen. Und dass wir dann eben irgendwann halb schuldig, halb unschuldig aus dem Himmel darunter gefallen sind. Dann kommt ja die Geschichte, dass dann eben der Engel der Geburt einem den Finger auf den Mund legt, daher haben wir da die Regenrinne unter der Nase, damit wir nicht erzählen, was wir da vorher alles erlebt haben. Also das ist so dieser Ausweg, um diesem Gedanken auszukommen, dass wir vorher wirklich nicht waren. Bitte?
Und das Ich Bin, wenn ich also eine Person überhaupt ja. Und ich bin da, geht ja nur in der Einheit mit dem Ich Bin da, das ist Gott.
Ja.
Und so das, was geschaffen ist, also wenn wir nur von Geschaffenem sprechen, dann kann es eigentlich keine Person sein. Dieses Ich Bin da, dann muss irgendetwas sein, was von Gott her kommt.
Ja, das Geschaffene kommt von Gott her, alles.
Das Geschaffene, ja. Gut, ich bin ein Geschöpf, ja. Aber er hat mich schon genannt von Ewigkeit her, mit seinem Namen, also mit meinem Namen genannt.
Ja, ja, das ist das, was wir auch zum Trost den Leuten sagen können, dass wir von Ewigkeit her gewollt sind, weil Gott nicht irgendwann zwischendurch Einfälle kriegt.
Ja, das heißt, es ist etwas in mir, wo ich sage, ich bin, das mit Gott, also was eine Einheit mit Gott hat.
Ja, was heißt jetzt Einheit mit Gott? Eben gerade nicht. Das ist genau der entscheidende Punkt. Die Leute, die behaupten eben, ich hätte einen ungeschaffenen Kern. Das ist nicht wahr. Ich bin durch und durch aus nichts. Was es gibt, ist, dass Gott mich immer gewollt hat. Aber da hat der Luther recht, wenn er sagt, das ist ab extra. Das ist keine Eigenschaft von mir, sondern das ist ein Prädikat von mir. Ich bin gewollt. Aber gewollt sein ist nicht ein substanzielles Krümelchen in mir.
Ungeschaffener Kern oder so, dann meine ich irgendwas, was knödelartig ist, aber was man sich so abgrenzen kann.
So denken die Leute die Seele oft, dass sie sagen, das ist ja Geist von Geist und das ist ein Stück von Gottes Geist und das ist nicht wahr, sondern wir sind restlos, ganz und gar von ihm her aus dem Nichts gerufen.
Wie meint es die Kirche dann von Gott eingehaucht, die Seele?
So ist es und die war vorher nicht da. Und die liegt da nicht irgendwo im Schrank schon, sondern schaffen heißt nach Wirklichkeit und Möglichkeit.
Haucht er was Geschöpfliches aus?
Ja, natürlich. Aushauchen heißt, er schafft sie. Er macht sie. Das, im Lateinischen heißt das ganz schlicht machen. Fazere. Ich finde das nicht gut, weil ich finde, dass Freiheit eigentlich nicht gemacht wird, sondern Freiheit wird gerufen aus dem Nichts. Also das ist mein Wort. Ich habe es da nicht so mit dem Hauchen, sondern mit dem Rufen. In meiner Sprache, aber auch da gilt, dass das nicht eben schon irgendwie da ist und Gott nur ein Mögliches wirklich macht. Das heißt Ursache oder Urheber. Und deswegen sollte man auch vermeiden, von Gott als Ursache zu sprechen oder Urheber. Denn nochmal, eine Causa ist etwas, was ein Mögliches wirklich macht. Schaffen heißt, dass nicht bloß etwas Mögliches wirklich gemacht wird, sondern Möglichkeit und Wirklichkeit wird geschaffen. Deswegen, als ich über Schöpfung geredet habe, hatte ich ja drei Punkte genannt nach dem klassischen Schöpfungslehre. Erstens, Schaffung aus nichts. Also es gibt weder ein Material vorher, noch ist Gott das Material, was Plotin sagen würde. Zweitens, geschaffen ganz und gar, restlos. Das hieß im Lateinischen entis qua entis, also das Seienden, insofern es ein Seiendes ist. Das heißt, es ist auch keine Möglichkeit vorher da, die Gott dann wo verwirklicht, sondern auch die Möglichkeit schafft Gott erst. Ja?
Dennoch, also die Teilhabe an der Gottheit Jesu Christi, also allein das Faktum, dass ich mich als ich bin da erkenne, also eine göttliche Vollmacht über mich habe, zeigt, ja gut, das Geschaffene beginnt und endet, das Geschaffene an mir. Aber ich als Person, also ich bin da, habe Teil an der Gottheit Jesu Christi, also an seiner Ewigkeit.
Ich finde es unglücklich, dass Sie das so zertrennen wollen. Wieso behaupten Sie, ein Geschöpf endet? Ein Geistgeschöpf endet nicht.
Da haben Sie missverstanden. Da haben Sie missverstanden. Das, was das Wesen der Person ausmacht, ja. Ich bin da, ist nicht geschaffen.
Natürlich ist das geschaffen. Lesen Sie doch das Credo bitte. Da heißt es Genitum non factum, consubstantialam patri. Und das wird nicht uns über, das wird nicht über uns gesagt, sondern über Jesus.
So ist es.
Genitum non factum. Und factum heißt geschaffen, gezeugt, nicht geschaffen.
Er nimmt uns, er lässt uns teilhaben an seiner Gottheit.
Ja, dazu müssen wir doch erstmal geschaffen werden.
Ja, genau.
Ja, und zwar ganz und gar. Und wir werden nicht erst Person, weil wir an seiner Gottheit teilhaben. Denn Adam und Eva wurden geschaffen, da gab es noch den Menschensohn gar nicht.
Das ist die Frage. Wenn er das Leben ist, dann sind wir ohne Leben geschaffen.
Also sehen Sie es, wie Sie sehen. Ich sage so, wie ich sage. Und dann lassen wir es einfach so stehen jetzt. Also nochmal, schaffen heißt erstens aus nichts. Zweitens ganz und gar und restlos. Es gibt keinen einzigen Punkt in uns, der nicht geschaffen ist. Wir sind ganz und gar gewollt, aber das Gewolltsein ist keine Eigenschaft von mir. So wie Geliebtsein keine Eigenschaft von mir ist, sondern das ist ein Prädikat von mir. Und da finde ich es sehr gut, dass Luther hier das so deutlich macht, dass er sagt, das kommt ab extra. Nochmal, dass man gewollt ist, dass man geliebt ist, ist keine Eigenschaft von mir, sondern das kann ich von mir als Prädikat sagen, aber dieses Prädikat bekomme ich aufgrund eines Zuspruchs von außen. Dieser Zuspruch geht tatsächlich so weit, dass wir nicht bloß gerufen sind als Geistgeschöpfe, sondern dass wir zugleich gerufen sind nochmal hinein in die Trinität hinein. Als Brüder und Schwestern Jesu Christi, das ist wahr. Aber das muss ich sauber auseinanderhalten und darf es nicht vermischen, dass zuerst mal Schöpfung als Schöpfung heißt, und das gilt für die Engel wie für die Menschen, das gilt für alle Geistwesen. Ein Geistwesen wird natürlich anders geschaffen als ein Stein. Das hat die ganze klassische Tradition unterschlagen. Die reden immer davon, dass Schaffen ein univoker Ausdruck ist. Also Schaffen heißt machen, vorher ist es nicht da, noch nicht mal die Möglichkeit ist da, sondern die Möglichkeit und die Wirklichkeit wird gemacht. Faktum. Das gefällt mir nicht und deswegen liebe ich den Guardini so. Der sagt unter anderem nämlich, Schaffen selber ist schon ein analoger Begriff und er drückt das so aus, dass Apersonale, Steine, Pflanzen, Tiere, werden durch Gottes Befehl, Person wird durch Anruf Gottes. Wobei im Anruf, ein Anruf immer schon an ein Du geht, das heißt, damit macht sich Gott zum Du dessen, den er anruft und er macht den und die, den er anruft, zu seinem Du und das ist tatsächlich eine höhere Form von Geschaffenwerden, als es im Apersonalen ist. Und das geschieht erstmal im Blick auf die Engel und die Menschen, also die Geistwesen, die die Idee der Unendlichkeit im Kopf haben, die merken können, was das heißt, geschaffen sein, was die Tiere und die Pflanzen eben nicht merken. Das gehört schon dazu. Und da ist erstmal noch nicht die Rede von, zwar nachdem Jesus dann es Jesus gibt, also die zweite Person Gottheit Mensch geworden ist, wissen wir, dass die ganze Schöpfung schon durch Christus geschehen ist. Und dass ich eigentlich Schöpfung gar nicht denken kann ohne Trinität. Das ist aber ein Punkt, der zum Beispiel nicht richtig Frucht getragen hat in der Theologiegeschichte. Thomas von Aquin ist noch der Meinung, Trinität ist ein so striktes Geheimnis, dass man da nicht mit der Vernunft dazu kommen kann. Deswegen war er gegen Richard von St. Victor, der sagt, wenn ich nachdenke über Personen, dann komme ich dazu, dass es ein Wir geben muss und dass es in Gott eben drei Personen gibt und so. Thomas hat das verworfen und hat deswegen dafür gesorgt, dass das erstmal auch unterging in der Theologiegeschichte. Das ist nur in so einem schmalen Traditionsstrom der Franziskaner durchgegangen, bis es im 20. Jahrhundert neu entdeckt worden ist. Und dann hat auch Hans-Urs von Balthasar diesen Text von Richard von St. Victor übersetzt ins Deutsche, sodass man das da auch haben kann. Aber vorher war es nicht da. Trotzdem sagt Thomas an einer Stelle, ohne Trinität kann ich Schöpfung nicht richtig denken. Warum nicht? Wenn ich keine Trinität in Gott denke und denke aber Gott als eine Person, dann muss ich sagen, er muss Personen schaffen, weil das, die wesentlichsten Dinge, die Personen tun, sind interpersonale Dinge. Lieben, anerkennen, rufen, versprechen, verzeihen, was alles Mögliche Sie aufzählen wollen, das ist, geschieht alles zwischen Personen, sodass man sagen kann, eine Person ist keine Person. Und da kann man sich sehr darüber wundern, dass die christliche Philosophie jahrhundertelang immer über einen personalen Gott geredet hat, anstatt sich klarzumachen, dass das gar nicht gehen kann. Da hat Spemann völlig recht, denn wenn ich sagen will, Gott ist eine Person, dann muss ich sagen, er muss schaffen, wie das ja Hegel auch sagt und eine ganze Reihe anderer Leute auch, sagt, dann muss er schaffen, damit er ein Gegenüber hat. Und das hat der Jesuit Pfyvara, Lehrer von Rana und Balthasar, in einem berühmt gewordenen Nachtgespräch in Frankfurt im Lehrhaus, im jüdischen Lehrhaus, da von Rosenzweig und Buber, denen klargemacht, hat gesagt, wenn ihr Juden einen Gott glaubt, der nur eine Person ist, dann müsst ihr Israel als seinen Sohn glauben und als seine Braut, seine Frau, dann muss er schaffen, damit er ein Gegenüber hat. Der Buber hat immer noch so widersprochen, aber der musste dann nach Hause fahren. Der wohnt ja außerhalb von Frankfurt da und die anderen haben dann tatsächlich kapituliert und haben zugegeben, es ist so, Israel, Gott ist auf Israel angewiesen, weil eben eine Person ein Gegenüber braucht. Und diesen, aber nochmal, der Thomas schreibt eben an einer Stelle, hat er diesen Satz auch da, dass ohne Trinität ich Schöpfung nicht richtig denken kann, aber er hat es nicht weiter fortgesetzt. Und deswegen hat Grace Hake in seinem großen Buch über Trinität extra zur Einleitung des zweiten Teils eine ganze Seite geschrieben und diesen Text abgedruckt vom Thomas auch. Das ist auch, da sieht man auch, Thomas sagt sowas und muss es an sich heute erkannt haben und besser wissen jetzt im Himmel, dass also das dazugehört. Aber da ist noch nicht die Rede davon, dass ich jetzt damit als Geschwister Christi da bin, sondern das ist keine Sache der Philosophie. Das zu sagen, sondern in der Philosophie habe ich erst mal gesagt, Gott schafft mich, aber er schafft mich aus diesem inneren Raum in ihm selber, dass dort Platz ist, aus der Gemeinsamkeit von Vater, Sohn und Geist, die in der Liebe schon drinstehen. Und warum schafft er dann? Und da gibt uns Codus die Antwort, er schafft, weil er Mitliebende will. Quia vult condiligentes. Also er schafft nicht, um jemanden zum Lieben zu haben. Was ich auch schon in Predigten gehört habe, man hört ja alles Mögliche. Also das ist eben nicht richtig, aber zu sagen, er will Mitliebende, weil die drei lieben sich schon und er will anderen gönnen, in dieses Verhältnis der Liebe mit einzusteigen, sodass dann wir jetzt mit Gott unseren Nächsten lieben können und die Allernächsten und mit unseren Nächsten und Allernächsten Gott lieben können, sodass wir dann auch, sodass also das Verhältnis von Gott und Geschöpf noch mal eine Abbildung der Trinität überhaupt ist. Nicht? Die Trinität ist Vater, Sohn, Geist. Und die stehen dann schon in diesem Dreieck. Und jetzt ist so, dass ich noch mal eben auch so malen kann, Gott, ich, du. Und dann habe ich hier dasselbe Dreieck. Nur, dass eben Gott de facto erstmal hier der Sohn ist, sodass wir dann als Brüder und Schwestern des Sohnes mit auch in dieses innergöttliche Leben hineingenommen werden. Und da sind wir dann natürlich auch dann die Geschwister Jesu Christi. Aber das ist ein zweiter Gedanke. Der erste Gedanke ist erstmal der, dass für die Schöpfung als Schöpfung, und das ist eben zunächst mal Sache wirklich der Vernunft und nicht der Offenbarung, dass ich darüber sagen kann, auch das gehört schon in Gott hinein. Das war erstmal hier gemeint. Und da, man kann also nicht sagen, die Geschöpfe werden sonst geschaffen, aber der Mensch wird nicht geschaffen, sondern der ist da gleich, nein, auch der Mensch ist ganz und gar ein Geschöpf Und da ist nichts an uns, was nicht geschaffen ist. Außer, dass wir von Gott gewollt sind. Das ist aber auch nicht geschaffen, denn das will er ja. Und das ist aber auch nicht unsere Eigenschaft. Die katholische Theologie hat dann so gesagt, daraus folgt dann, dass die Gnade und dieses Begnadetsein ein Akzident in uns ist, also ein Zustand. Und da sagt Luther, die Gnade ist nicht wie die grüne Farbe auf dem Brett, sondern die kommt von außen. Eine grüne Farbe auf dem Brett, das ist meine Eigenschaft. Aber gewollt sein ist keine Eigenschaft von mir.
Also man könnte nur sagen, die Möglichkeit dazu, also zu lieben, ist eben die Gabe, die mitgegeben wird.
So ist es.
Und jetzt kommt ja der Punkt der Verwirklichung, wo unter Umständen dann genau da die Hybris anfängt. Ich setze es jetzt um, als,
ja,
als ich geworden,
genau so.
Besteres.
Ja.
Und dadurch geschieht zum Teil dann eine Identifikation, die eben die ganze Hybris des Menschen im Negativen wie im Positiven macht.
So ist es. Und da muss man immer aufpassen.
Ja. Wissen ist, dass es nicht nur sein eigenes ist.
So ist es. Das muss man wissen, dass alles, was man tut, uns ein geschenkt ist. Nochmal.
Also auch die Ausführung letztendlich.
Gerade auch die Ausführung, ja klar.
Gerade der Wille dazu, das jetzt nochmal umzusetzen, so lange dran zu bleiben.
So ist es.
Also dass all diese Möglichkeiten eben eine Gabe bleiben.
Immer. Und deswegen sagen auch die Lehrer, man dürfte eigentlich kein Bittgebet beginnen, ohne erstmal einen Dank zu sagen, dass man jetzt auf die Idee gekommen ist, zu bitten. Weil das sind nicht wir drauf gekommen, sondern das wird uns schon geschenkt.
Das würde aber eben auch schon zu einem anderen Denken führen.
So ist es, so ist es.
Ja.
Ja. Aber das wäre also das Schema, das da erstmal besteht. Und das ist so demütigend für den Menschen, deswegen eben, wir sind ja noch beim ersten Teil, ich habe gesagt, das wird zweierlei gesagt mit der Schöpfung. Das erste ist die Nichtigkeit des Geschöpfs. Das heißt, ich habe alles, was ich habe, habe ich gekriegt, nichts habe ich aus mir da gemacht oder getan. Ich denke, ich lebe, ich rede. Aber dass ich rede, leben kann, kann ich selber keinen Augenblick garantieren. Das wird mir jeden Moment geschenkt. Und das nennt die Tradition Creatio Continua, schöpferische Erhaltung. Denn weil wir restlos geschaffen sind, wären wir keinen Moment da, wenn Gott nicht in jedem Moment zu uns sagt, ich will, dass du bist. Das heißt ja lieben nach Hannah Arendt. Nicht volo ut sis, das heißt lieben. Also ich will, dass du bist. Das wird dort gesagt und das sagt er jeden Moment. Und das haben die Christen auch ziemlich vergessen. Das ist die dritte Bestimmung. Also ich brauche drei Bestimmungen, wenn ich über Schöpfung rede. Erstmal aus nichts, aber wirklich radikal aus nichts. Zweitens ganz und gar nach Möglichkeit und Wirklichkeit, nach Wirklichkeit und Möglichkeit. Drittens in jedem Augenblick neu. Sondern wir haben uns so daran gewöhnt, Schöpfung heißt Urknall irgendwann oder unsere Empfängnis oder Zeugung, das war mal Schöpfung und jetzt guckt Gott nur zu, was wir machen. Nein, wir wären überhaupt nicht da, wenn er nicht jeden Moment zu uns sagen würde, es soll dich geben. Ich will, dass du bist. Und dieses dich geben heißt nicht bloß mein substanzielles Sein, sondern auch mein akzidentelles, also mein Tun, mein Denken, mein Reden, mein Fühlen, alles das, das tue ich. Aber ich kriege es jeden Moment geschenkt, so wie ich lebe und ich gelebt werde. Das würde Leibniz sagen, wir werden gelebt. Das ist dann der sogenannte Okkasionalismus. Nicht? Wir werden gelebt. Nein, ich lebe. Aber ich kann mir mein Leben keinen Augenblick garantieren, sondern dass ich lebe, das kriege ich noch jeden Moment geschenkt. Das fällt einfach zusammen. Und dass das geschieht, das ist der Gedanke, der war für das Mittelalter klar. Aber in der Neuzeit ist es verschwunden und dann nennt man eben, das ist der Unterschied von Deismus und Theismus. Theismus heißt, Gott ist der, der ganz und gar, also mich schafft, trägt und hält. Deismus heißt, Gott hat am Anfang mich gemacht, so wie er die Welt gemacht hat und guckt dann zu, so hat er mich gemacht, eben bei meiner Empfängnis oder Zeugung und dann guckt er zu, begleitet das mit seiner Hilfe oder so, aber an sich ist das jetzt eine andere Sache? Nein, jeden Moment werde ich geschaffen. Nicht, als ob ich zwischendurch verschwende, aber ich bin nur, solange wie er schaut. So wie das im Psalm heißt, wenn du wegguckst, werden sie verwirrt und sind nicht mehr zu finden.
Man könnte ja sprachlich so sagen, ich durfte es tun und auf die Zukunft gerichtet, ich darf es tun.
Mhm.
Also,
ja.
Weil das da diese Spannung.
So ist es.
Eigentlich auch, ja, für das Zukünftige.
Für das gilt das mit, eben, ja.
Weil das gilt ja auch für das Zukunftige.
Ja, ja, natürlich, ja. Und jeden Moment, und jetzt hat es Leute gegeben, die haben gesagt, das ist doch Quatsch, was du da redest, wir können doch einen Tisch machen und der steht alleine rum, soll Gott uns nicht auch machen können und dann stehen wir einfach alleine rum. Und dann habe ich den Leuten gesagt, nein, das ist falsch, wir machen eben nicht einfach einen Tisch, sondern das Holz ist ja schon da und wir schneiden es nur zurecht. Kunststück, dass dann der Tisch auch ohne uns steht. Aber wenn wir jetzt restlos alles am Tisch stehen, schlechterdings alles, dann ist das nicht ein Zeichen von Gottes Schwäche, dass er das tun muss, sondern das ist gerade das Zeichen seiner Stärke. Wenn ich total und ganz und gar und restlos aus seinem Willen da bin, dann kann ich tatsächlich keinen Moment ohne sein Gewolltsein sein. Und das müssten, wenn wir das wirklich klar hätten und aus dem Kopf auch bis ins Herz hinein, würden wir mit uns selbst und mit unseresgleichen anders umgehen. Wir wüssten, dass also jeder Mensch, den wir treffen, mit dem wir reden, streiten oder was tun, der wird in jedem Moment von Gott gewollt. Auch wenn er ein Kinderschänder ist, wenn er ein Henker in Auschwitz ist oder was weiß ich. Er wird jeden Moment von Gott gewollt. So wie also der Thomas extra eine Quaestio macht, wo er sagt, Gott liebt den Teufel. Natürlich liebt er ihn. Wenn lieben heißt volo ut sis, ich will, dass du seist, und der Teufel ist da, dann liebt er ihn natürlich. Thomas macht natürlich klar, er liebt nicht an ihm, dass er ein Teufel ist. Aber er liebt ihn ganz, unbedingt, vor aller Leistung, trotz aller Schuld, weil sich Gott in seiner Liebe nicht bestimmen lässt von unserem Ja oder Nein oder unserem Benehmen. Denn er liebt uns unbedingt und nicht unter Bedingungen. Wir lieben immer unter Bedingungen. Wenn der andere sich nicht richtig benimmt oder so, dann lassen wir es. Hinterher kommt es dann zur Versöhnung, wie jetzt bei den Wolves, nicht? Aber normalerweise ist das nicht so, nicht? Sondern dann geht es eben auseinander. Aber bei Gott geht es nicht auseinander, weil der schlechterdings, nochmal, unbedingt, reuelos, unwiderruflich, vor aller Leistung, trotz aller Schuld, unbedingt und schlechterdings Ja zur Person sagt. Das ist der Punkt und das haben wir zu wenig bewusst. Das hört man auch, haben Sie das schon mal von der Kanzel gehört? Ich nicht. Aber das ist einfach, also die klassische Philosophie und Theologie und das ist so. Nicht? Schön, ja, ja. Nicht? Ja, ja, aber die meisten haben es eben nicht gehört. Das ist eben so. Das erfahre ich immer wieder, dass Leute sagen, gucken Sie mal, ja, kann das wirklich stimmen? Hat sich das der Splett jetzt ausgedacht oder so? Sage ich, nein, schreibe einfach, was ist und was wirklich aus den klassischen Sätzen schon der mittelalterlichen Philosophie folgt. Dass das tatsächlich damit gegeben ist. Und dann sagt auch, Josef Pieper schreibt dann, also man hat ja früher den Leuten immer so einen Beinamen gegeben oder so, nicht? Dass man sagt, an sich müsste der Thomas a Creatore heißen, nicht? Weil der es mit der Schöpfung hat. Nicht? Aber die Leute haben das nicht im selben Maß aufgenommen. Das hört man normalerweise eben sonst nicht so. Und man vergisst es auch zu schnell, das weiß ich von mir, ich denke da ja auch nicht dauernd dran. Dass man sich wirklich das also ins Bewusstsein rufen muss, morgens beim Morgengebet und abends wieder nochmal oder so, dass man das also ein bisschen so lebendig für sich kriegt. Und dann geht man mit sich und anderen ein bisschen besser um, als man sonst tut, wenn das hineinkäme.
Bitte? Muss man daraus folgern, dass Gott Auschwitz gewollt hat?
Auschwitz hat er nicht gewollt, sondern er hat die Leute gewollt, die dort sind. Und er greift dann nicht überall ein, denn wo kämen wir dahin? Sondern er lässt das laufen. Das ist auch die überwiegende Meinung bei den Rabbinen, dass sie sagen, die Welt sieht so aus, weil Gott aus Mitleiden mit den Bösewichten einfach so lange Geduld hat, bis die sich bekehren und so lange müssen das die anständigen Leute aushalten. Und wenn er da jetzt ständig eingreifen würde, wo kämen wir da hin? Zum Beispiel, wenn man aus dem Bierkrug trinkt und er bleibt fest und wenn man dem anderen auf den Kopf hauen will, verwandelt er sich in Wasser. Wo kämen wir da hin mit unserer ganzen Zivilisation? Oder wenn jedes Mal, wenn wir was Böses dächten, das Gehirn gleich stehen bleibt. Wie sähe es denn unsere Gesellschaft aus, ne? Wenn man sich das mal klar macht. Also deswegen habe ich gesagt, er liebt unbedingt, bedingungslos. Der sagt nicht, wenn du dich schlecht benimmst, liebe ich dich weniger oder so. Sondern er bleibt bei seiner unbedingten Liebe stehen, so wie ich gesagt habe, also vor aller Leistung, trotz aller Schuld, reuelos und unwiderruflich. Auch wenn es das geben sollte hinterher, Leute, die endgültig zu ihm Nein sagen, die kriegen von ihm die Kraft zum Nein sagen. Weil er das nicht anknüpft, er sagt nicht wie unser Eins, willst du nicht mein Bruder sein, schlage ich dir den Schädel ein, sondern der sagt einfach, Ich sage Ja zu dir ganz und gar und ohne Bedingungen. Und deswegen wird man da auch in dem Sinn nicht also dann in die Hölle gesteckt, so wie das so bei Dante so aussieht. Am Samstag, morgen haben wir 750. Geburtstag von Dante, glaube ich. Also das ist also nicht ein großes Gefängnis oder so, sondern so wie der Louis sagt, die Tore der Hölle werden von innen zugehalten. Das kommt da beim Dante auch nicht so durch, weil das so den Leuten damals auch nicht klar war, sodass das wie ein großes Straflager da wirkt bei ihm. Nicht? Sondern das muss man schon anders sehen. Das, so steht es auch im Johannesevangelium. Wer nicht glaubt, der wird nicht verurteilt, der hat sich verurteilt. Und deswegen sagte Clive Staples Lewis, die Tore der Hölle werden von innen zugehalten. Bitte?
Und was bedeutet es jetzt, dass ein jeder von Gott kontinuierlich im Sein gehalten wird? Heißt das, dass Gott alle Möglichkeiten, also auch zu töten, zu beleidigen und so weiter, jeweils immer mit schafft und dass die zum Sein des jeweiligen Geschöpfes gehören.
Das ist genau der Punkt. Und deswegen kann man eben auch lesen bei den großen religiösen Lehrern, die sagen, das Schlimmste bei der Sünde ist, dass man Gott in den Geruch des Mittäters bringt. Natürlich wird eine vergewaltigte Frau, kann sie Gott sagen, warum nimmst du diesem Mistkerl nicht die Kraft? Warum kann der das einfach so durchvollziehen? Ich bin zu schwach alleine. Nicht? Also das haben die großen Lehrer immer gesagt, das Schlimmste bei der Sünde ist, dass wir Gott in den Verdacht bringen bei den Opfern, hat die Partei der Unrechttäter ergriffen, weil er die nicht schwach macht oder eingreift in irgendeiner Form. Das ist genau der Punkt.
Wie ist es dann zusammenzudenken mit dem, dass das Böse ein Mangel an sei? Das habe ich noch nicht ganz verstanden, weil wenn ja. Zum Sein dazugehört, alle diese Möglichkeiten bereits zu besitzen ja. Als Geschöpf, warum oder inwiefern ist es dann ein Verlust an Sein, die Möglichkeit des...
So ist es, ja, muss man gucken. Also erstmal ist es tatsächlich... unglücklich, das Mangel zu nennen. Also im Original heißt das Beraubung. Das ist also schon ein Stück stärker, der hier gemacht wird. Nicht Gott beraubt uns, sondern der Sünder beraubt sich selber, dass das eigentlich hier hineinkommt. Zweitens ist es schade, dass man das immer wieder, ich habe gerade jetzt eine Rezension abgeliefert, wo ich das auch bemängelt habe, wo einer wirklich sagt, Subtraktion sogar. Und das ist nicht gemeint. Das Böse ist nicht wie das Sieben, das schlecht an Sieben ist, dass es zweimal kleiner ist, zwei Punkte kleiner ist als die Neun, sondern ich muss diese Minderung, diese Zerstörung zugleich als eine Perversion sehen. Also das ist parasitär. Das heißt, die ganze Kraft des Handelns, die ist selber gut. Deswegen heißt das erste Satz, alles Böse ist am Guten. Es gibt kein absolutes Böses, wo soll das sein? Sondern das Böse ist immer eine Fäulnis oder eine Verderbnis an etwas Gutem. Also ein Apfel, der fault, eine Birne, die fault, die ist eben faul. Wenn die total verfault ist, ist alles wieder sauber. Das Nichts ist sauber. Also es gibt das Böse nur am Guten und die ganze Kraft, die in dem Guten steckt, ist die Kraft des Guten. Nur wird diese Kraft des Guten jetzt parasitär missbraucht. Das ist der Schritt, der da gemacht wird, wie das eben die Parasiten auch machen. Das hat ja schon mal auch so ein bisschen so erzählt, dass die Parasiten zum Beispiel in der Ameise sitzen, dass die eben nicht abends in ihr Nest geht da, in ihrem Bau, sondern ans Grashalm hochkrabbelt, damit dann die Schafe den fressen können. Und dann ist der Parasit schon in den Schafen drin und kann jetzt in deren Darm weitermachen und nimmt die nächste Form an als Parasit. Also die Welt ist so eingerichtet und da wird er darüber Rechenschaft ablegen müssen. Und das gehört zu meinem Glauben, dass er das tun wird, denn das steht im Römerbrief, im 4. Vers, im 3. Kapitel, dass Gott siegen wird, wenn er gerichtet wird. So steht es in der griechischen Bibel. Nicht in der hebräischen. In der hebräischen Bibel im Urtext heißt es nur, du erweist dich gerecht im Gericht. Und so heißt es auch jetzt wieder in den Neuausgaben, auch die Psalter neu übersetzt oder so. Das hat aber jahrhundertelang geheißen, et vincas cum judicaris. Du wirst siegen, wenn du gerichtet wirst. Also im Griechischen steht es da, und das ist für Katholiken genauso inspiriert wie die hebräische Bibel. Und von dort her hat es auch Luther, der hat nämlich nicht immer aus dem Hebräischen übersetzt, wie die Leute denken, sondern der hat darüber geschielt in die lateinischen Texte und hat auch geschrieben, du wirst siegen, wenn du gerichtet wirst. Steht im Psalm 50, steht das. Und dieser Psalm 50, den zitiert Paulus im 3. Kapitel des Römerbriefs. Und da steht er auf Griechisch drin, sodass auch zwar die lateinische Übersetzung inzwischen verbessert ist, aber weil es im Griechischen so steht, steht es auch im Neuen Testament. Ich muss also hier nicht an das Alte Testament gehen, sondern ich habe es im Neuen Testament stehen, im Römerbrief. Gott wird siegen, wenn er gerichtet wird. Das heißt, er hat Rechenschaft abzulegen davon, dass er das so eingerichtet hat, dass er diesem Bösewicht nicht die Kraft wegnimmt. Was also wegfällt, ist tatsächlich sein im Sinn von gut sein und richtig sein und gefüllt sein. Aber die physische Kraft, die noch bleibt, die ist eben für sich gut und die ist drin. So wie ein Bankeinbrecher ja auch eine Menge kennen muss. Der muss einen ordentlichen Charakter haben, der muss gelassen sein, der muss mit verschiedenen Geräten fertig werden können und alles nicht. Ist alles gut, ist alles gut. Und es wird nur in falschem Sinn benutzt. Deswegen gibt es ja in der Antike dieses Sprichwort, Corruptio optimi pessima. Die Verderbnis des Besten ist das Schlimmste, ist am schlimmsten. Wenn der Oberste, der Engel, der Luzifer, der Phosphor, wenn der also Nein sagt, das ist natürlich fürchterlich. Das ist nicht irgendein Kleiner, sondern der Größte, größer als Michael und Gabriel und die Leute. Ne? Dass der also hier Nein sagt, das ist schon eine unglaubliche Sache. Und da kann man sagen, warum lässt du das zu? Nicht? Und da wird er sich eben rechtfertigen. Also man muss also gucken, was da mit diesem etwas merkwürdig schwierigen metaphysischen Wort gemeint ist. Das Böse ist tatsächlich nicht eine zusätzliche Kraft, sondern es ist tatsächlich eine Verderbnis, weil die gute Kraft jetzt auf verdorbene Weise benutzt wird. Aber dieses Verdorbene, das ist eben ein Minus. Und deswegen ist das auf die Dauer auch natürlich schwächer und besiegbar dadurch. Nicht? Aber die Kraft steckt erstmal drin und die wird eben nicht genommen. Weder dem Vergewaltiger noch eben einem anderen Verbrecher, Kinderschänder oder so, denen wird die Kraft erstmal nicht genommen. Gott mischt sich da nicht ständig ein. Manchmal tut das, aber viele sagen zu selten. Nicht? Und das müssen wir eben dann sehen, wie er darauf antwortet. Bitte?
Ich weiß jetzt nicht, ob da ein kleiner Unterschied ist mit dem christlichen Glauben und also mit dem Hinduismus. Weil ich war mal dabei bei einer Filmaufführung von dem Mahabharata, wo das war 16-stündig oder 12-stündig, mich gar nicht mehr erinnern. Aber es waren Israelis dabei. Und da am Ende ist es ja so, dass die dann irgendwie Atombomben aufeinander werfen, ja, und irgendwie ist danach friedlich auf Erden und die sitzen da in angenehmen Stühlen, so wie man sie in einem schönen Wohnzimmer hat, im Großen, ja, wie der Reichskanzlei bei Hitler ungefähr. Mhm. Und jetzt saßen da welche dabei, die eben noch diese böse Tat auch getan haben, ähnlich wie Hitler.
Ja. Mhm.
Und da muss ich sagen, da ist zwei von den Israelis sind rausgegangen, weil sie sagten nachher, das kann nicht sein. Dass sich die wieder, dass die verfeindeten beiden Nationen sind, ist da
ja tatsächlich so ist es. Ja.
Dass die miteinander sprechen. Ja. Mhm. Das ist ja noch Text dann da.
Nein, das ist genau das, was wir erwarten, eine Versöhnung von allen. Und da gehört dann auch, worauf die Juden Wert legen, dass man nicht einfach sagen kann, Versöhnung, Versöhnung, sondern es müssen die Opfer ihr Recht bekommen und sie müssen eine Gelegenheit gebracht werden können, wo sie das vergeben. Das heißt, die Opfer müssen natürlich auch um Vergebung bitten. Also die müssen bereuen. Und das ist nicht so einfach zu haben. Aber das ist genau das, was erwartet wird, dass also wirklich Gerechtigkeit und Barmherzigkeit in eins zusammenfallen. In Gott gibt es keine gemischten Eigenschaften. Der ist eins. in sich. Es ist nur in der Personen sind es drei. Sonst ist alles in ihm nur eins. Der hat also nicht verschiedene Tugenden oder so etwas, sondern die fallen alle zusammen. Also es geht nicht darum, dass ich die Gerechtigkeit durch das Gegenteil Barmherzigkeit irgendwie balancieren muss, sondern Gerechtigkeit und Barmherzigkeit müssen zwei Seiten, um dieses Bild zu benutzen, einer Münze sein. Das gehört einfach damit. Die höchste Form von Gerechtigkeit ist Barmherzigkeit. Und die höchste Form von Barmherzigkeit ist Gerechtigkeit. Ich darf Barmherzigkeit nicht denken als fünf Grade sein lassen. Das tun viele so. Deswegen zum Beispiel der Plato sagt, man darf die Götter nicht um Vergebung bitten. Das heißt, unter deren Niveau gehen, dann will man die bestechen oder einwickeln. Das gehört sich nicht. Und wenn ich da sehe, diese Diskussion in der römischen Synode, diese Leute, die dafür Barmherzigkeit reden, sage ich so, wie die das machen, kann das nicht gehen. Sondern die müssen schon zeigen, dass das zugleich auch die Erfüllung der höchsten Form der Gerechtigkeit ist. Und das kann man dann auch so bei jüdischen Autoren lesen, dass die dann reden vom Vergebungsschmus der protestantischen, der deutschen Pastoren oder so. So kann das nicht gehen mit einfach irgendwie eine Lossprechung da. Das gibt es nicht, sondern da muss bereut werden, da muss gebüßt werden und nur so kann das in Ordnung kommen. Also die einen müssen vergeben, die anderen müssen aber um Vergebung bitten. Und dann soll es hinterher eben tatsächlich gemeinsame Hochzeit geben und gemeinsames Singen. Und das begründet schon der Thomas so, er sagt, warum soll man den Sünder lieben? Und er meint dabei Sünder jetzt nicht Leute, die zu viel Schlagsahne auf den Kuchen tun, sondern er meint eben wirklich sowas wie Auschwitz oder so etwas. Und dann sagt er, ich habe den Sünder zu lieben, weil er erstens von Gott geschaffen ist, weil Christus für ihn gestorben ist, und weil der Heilige Geist ihn beruft zum gemeinsamen Halleluja singen. Deswegen, wenn mir Leute sagen, habe ich schon öfter gehört, ja, wenn der Hitler im Himmel ist, will ich da auch nicht hin, nicht? Dann sage ich, keine Sorge, kommen Sie dann auch nicht. Denn wer nicht verzeiht, wer nicht versöhnt, kann nicht in den Himmel kommen. Und wer nicht um Vergebung bittet, kann auch nicht in den Himmel kommen und will es auch gar nicht. Also deswegen müssen wir hoffen, für die einen, dass die um Vergebung bitten und für die anderen, dass sie es fertig bringen, zu vergeben. Das ist tatsächlich der Punkt, der dahin gehört.
Aber es kann ja für den Einzelnen dann doch so sein, dass vielleicht erstmal dann die Überforderung ansteht.
So ist es. Das muss auch geschehen. Das gehört auch hin. Also ja, und zwar nicht wegen, weil da jemand noch rachsüchtig ist, das muss er überwinden, sondern weil Gerechtigkeit sein soll. Das andere geht nicht. Das ist so deutlich, dass und das im Psalm wird das ja so ausgedrückt, dass Gerechtigkeit und Friede sich einander küssen. In den normalen Kodizes wird das immer so gemalt, die Gerechtigkeit ist dann immer der alte Bund und die Barmherzigkeit ist der neue Bund. Also das eine ist dann Elisabeth, alter Bund, das andere ist Maria, neuer Bund oder so. So nach dieser Vorstellung im Mittelalter, die Juden ganz und gar Gesetz und altmodisch, während wir sind schon einen Schritt weiter. Nicht? Das muss man auch nochmal überdenken, ob das wirklich so richtig ist. Aber da taucht das auf, also dass Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Darauf muss es zulaufen. Nicht? Von beiden Seiten her. Und das muss man sich wirklich klar machen, nach beiden Seiten. Das ist schon verlangt.
Wie würden Sie das dann näher bestimmen, was dann vergeben bedeutet? Also bedeutet es dann nur anerkennen, nichts dagegen haben sozusagen, dass der Betreffende von Gott geliebt, geschaffen und erhalten?
Ja.
Wird oder geht
es darüber hinaus? Geht darüber hinaus. Also an sich geht es darüber hinaus. Ich muss nämlich erstmal mit Gott versuchen, diesen Satz eben auch zu sagen, ich will, dass es dich gibt. Das gehört hin. Er hat keinen Sinn, was zu beschönigen oder zu verdrängen oder so, sondern zu sagen, Gott hat dich gewollt und du hast dich ganz schrecklich benommen und es ist fürchterlich. Und das ist auch nicht zu beschönigen, aber ich bejahe dich, ich mache einen Unterschied zwischen dir und deiner Tat, so wie wir es selber mit uns machen hinsichtlich unserer und unserer Taten. Also wir sagen, also mich selber mag man irgendwie, aber man ist natürlich unzufrieden damit, was man da Verkehrtes gemacht hat. Es wäre verkehrt, wenn man dann anfinge, sich zu hassen. Oder wie manche Leute sagen, dass man selber sich nicht vergeben kann, was Unfug ist. Natürlich, sich selber kann man gar nichts vergeben. sondern da ist dann eben nur, ist nur mit seinem Stolz verletzt, weil man eben auf den, jetzt auf seine eigene Karosserie dann Kratzer hingebracht hat oder sowas. Nicht? Das ist keine Lösung, sondern ich muss mich in aller Demut akzeptieren mit Gott von dort her und unterscheide mich von meiner Tat. Einerseits unterscheide ich mich nicht, weil ich sage, ich bereue, ich habe das getan, ich habe es getan. Aber andererseits, das, was ich getan habe, bin nicht ich, denn ich verurteile mein Tun von damals. Und dieses Miteinstimmen in diese Verurteilung des anderen mit seiner Tat, indem ich ihn von seiner Tat unterscheide, heißt dann, ich räume uns gemeinsame Zukunft ein. Das ist der wichtige Punkt. Ich räume uns gemeinsame Zukunft ein.
Ja. Und dann inwiefern, was bedeutet es dann, einen Menschen von seiner Tat unterscheiden zu können?
Ja, dass ich, ob das wirklich schlechter ist oder nicht leichter, da wäre ich anderer Meinung als Sie. Also ich meine, weil ich mich kenne, kann ich leichter anderen verzeihen, den ich nicht kenne. Weil ich da nämlich eher denke, wer weiß, was der für eine Kindheit gehabt hat oder was da drin steckt und was aus mir geworden wäre, wenn ich so aufgewachsen wäre. Das ist ja die Frage, nicht, was da oft dahinter steht. Was wäre denn, kann sich ja jeder von uns fragen, wenn er jetzt die Kindheit und die Umstände Hitlers gehabt hätte, von Anfang an, was aus ihm geworden wäre oder so. Nicht? Dass man da nochmal guckt, wie weit, ich weiß nicht, wie weit jemand entschuldigt ist für seine Taten noch.
Ich kann ja niemand mich innerlich nicht auf eine andere Person beziehen oder ich weiß jedenfalls nicht.
Genau. Ja, muss ich auch nicht. Ich muss ihn bejahen, als von Gott gewollt. Er ist von Gott gewollt und ich habe eigentlich dann nichts zu widersprechen. Und kann versuchen, ihn, das sagen dann auch die Leute so, ihn mit den Augen Gottes zu sehen. Wer jetzt nicht von Gott redet, der sagt, versucht den anderen mit den Augen seiner Mutter zu sehen oder so. Das sind so die Ratschläge, die man dann bekommt. Ne? Versuch ihn so zu sehen, wie seine Mutter ihn sehen würde. Nicht? Und jetzt nicht irgendeine Affenmutter, sondern wirklich eine vernünftige Mutter, aber die ihm doch eben liebt, wie eine Mutter liebt oder so. Nicht? Und so, dass man sagt, also man müsste lernen, mit den Augen Gottes ihn zu sehen. Das ist eigentlich das. Deswegen geht auch davon die Rede, dass er sein Auge in unser Herz tut. Ne? Dass das hingehört. Und das wäre dann mitgegeben. Und da muss ich ihn nicht kennen, denn ich bin nicht der liebe Gott, sondern da habe ich ihm Gott zu vertrauen. Deswegen hat ja auch, der Thomas sagt nicht, ich muss versuchen, den zu verstehen. Sondern Thomas hat gesagt, ich muss wissen, dass Gott ihn geschaffen hat, dass Christus für ihn gestorben ist und dass der Heilige Geist ihn zum Halleluja-Singen im Himmel haben will. Das geht nicht dran, was ich da verstehe oder vollziehe, nachdem ich mich schon nicht begreife. Warum soll ich die anderen Leute begreifen? Ne? Also das ist gar nicht drin. Sondern aber das mitzuvollziehen und dann gilt die Grundregel aller Ethik. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Oder positiv formuliert, so macht es ja Jesus in der Bergpredigt, was du willst, dass die anderen dir tun, das tu denen. Wir wollen ja auch mit Wohlwollen von anderen beurteilt werden, obwohl die uns natürlich nicht durchschauen können, nachdem wir selbst schon nicht können. Nicht? Aber wir sehnen uns nach dem Wohlwollen anderer Leute. Und das sollten wir hier versuchen hinzubringen und müssen uns nicht damit überlasten, dass wir sagen, ich muss den anderen obendrein noch verstehen. Das muss ich gerade nicht. Im Gegenteil, manche finden das ja schlecht. Da fällt mir sofort diese Karikatur ein, wo da so ein Halbwüchsiger sitzt so auf der Bank und ist ganz verzweifelt und sein Freund kommt vorbei und sagt, was ist denn los, Zoffen im Alten? Sagt er dann viel schlimmer. Der behauptet, er versteht mich. Nicht? Also, dass man da nochmal sieht, wo da was hingehört. Nicht? Das ist nicht von uns verlangt, weil das können wir nicht. Aber wir können ein grundsätzliches Wohlwollen mit Gott haben und wir können Gott darum bitten, uns dazu die Kraft zu geben, dass wir mit ihm zusammen den anderen mögen. Nicht ihm um den Hals fallen, sondern ordentlich mit ihm umgehen. Feindesliebe heißt ja auch nicht, ich muss vom anderen entzückt sein oder so. Sonst heißt nur, dass ich seine Bedürfnisse ernst nehme wie meine. Das ist gemeint. Wenn ich Hunger habe, esse ich. Wenn ich Durst habe, will ich trinken. Wenn ich müde bin, will ich schlafen. Und so soll ich also die Bedürfnisse des anderen ernst nehmen. Das ist damit gemeint. Aber nicht, dass ich da hingerissen sein soll vom Feind oder von dem anderen. Das wird überhaupt nicht verlangt. Das darf man nicht gleich reinstecken.
Es kommt ja noch so ein Auftrag dazu, also dass man praktisch seinen Gedanken weitergeben soll.
So ist es.
Also wie
Ja, also ich soll das ja natürlich auch, ich soll überhaupt sorgen für Frieden, natürlich, das machen ja auch immer wieder die Leute auch. Dass die sagen, ich bin da so behandelt worden, aber ich gehe zum Beispiel als Jude oder Jüdin hier nach Deutschland zurück und will versuchen, hier was aufzubauen. Andere sagen, nein, das bin ich nicht in der Lage, ich bin so verletzt, geht erstmal nicht, nicht. Aber andere sagen das und bauen das auf und sind damit in der deutsch-jüdischen Gesellschaft oder christlich-jüdische Arbeitskreise oder so Geschichten und sagen, sie machen das mit, obwohl sie in ihrer Familie so und so viel verloren haben durch solche Geschichten, nicht? Das ist nicht klar. Das müssen wir uns klar machen, dass die Ethik eine Überforderung des Menschen ist. Das gilt generell. Nur ist so, wenn ich mich nicht dran halte, unterfordere ich mich. Das ist der entscheidende Punkt ist, dass wir nicht da bleiben können, was wir sind. Und daher diese alte Redensart im Deutschen da, die Liebe ist wie der Mond, wenn sie nicht zunimmt, nimmt sie ab. Stehen bleiben kann sie nicht. Entweder gehen wir über uns hinaus oder wir gehen unter uns herab. Nur das. Das ist also menschliche Situation. Deswegen sagen die Leute, ich bin lieber ein Tier oder ich bin lieber Gott. Aber Menschsein heißt genau dieses, entweder sich überfordern oder unterfordern. Und dann ist man ja auch nicht alleine, sondern wir haben ja also unsere Helfer dabei, in erster Linie natürlich, klar, unser Bruder und Herr Jesus Christus. Aber dann kommen noch also die Heiligen, Schutzengel, was weiß ich, also gibt es noch eine Reihe von Leuten, die da auch noch hin dazu gehören. Aber der Kern ist genau dieser. Das ist tatsächlich gemeint. Aber der Ausgangspunkt war, wo wir eigentlich herkamen, war, dass er sagt, Nichtigkeit der Schöpfung. Ja? Und jetzt ist viel, oh, um Himmels Willen, 5 Minuten, vielen Dank. Über die Zeit schon, Pause. Wenn es so nett ist, macht das Fenster ein bisschen auf, da machen wir es nicht mehr auf.